Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser, herzlich willkommen bei der April-Ausgabe unseres Podcasts Datum Kosmos. Wir werden heute darüber sprechen, wie das Internet unser Liebesleben umkrempelt, wie Frauen in der katholischen Kirche gegen den Willen selbiger das Priesteramt ausüben, und wir werden sprechen über die Stichwahl zum Präsidentenamt in der Ukraine, in der seit 5 Jahren ein Krieg tobt. Sollten Sie im Hintergrund Menschen sprechen hören, Türen öffnen, schließen, sollten Sie Bagger bzw. Presslufthammer hören oder einen Hund bellen, wir nehmen diesen Podcast mehr oder weniger live bei uns in der Redaktion am Besprechungstisch auf. Das bedeutet, im Hintergrund arbeiten die Kolleginnen und Kollegen, sie gehen durch Türen. Draußen auf der Straße wiederum wird an der U-Bahn gebaut, und der Redaktionshund Iggy ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Apfel, ich arbeite hier als Chefredakteur bzw. Radiostimme, und ich darf Sie herzlich willkommen heißen bei Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Wo die Liebe hinklickt. Das ist der Titel unserer aktuellen Covergeschichte. Clara Porak und Johannes Bucher erzählen uns darin, wie der Online-Dating-Markt unser Liebesleben umkrempelt. Ich darf die beiden bei unserem Besprechungstisch herzlich willkommen heißen.
Hallo.
Hallo.
Grüß euch. Sagt's mir, was ist das mit dem Internet und mit der Liebe? Was passiert da und was macht das gerade mit uns?
Ja, wir haben uns mit der Liebe auseinandergesetzt und vor allem mit dem Ort, wo sie heutzutage zu finden ist, nämlich dem Internet. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren einiges getan. Es ist 2002 die erste Partnervermittlung in Österreich ins Internet gegangen. Das war Parship. Mittlerweile gibt es im deutschsprachigen Raum fast 2500 Anbieter von solchen Datingportalen. Es war auch damals, gab es noch im Jahr 2002 knapp 100.000 Nutzerprofile. Mittlerweile sind es 1,12 Millionen aktive Nutzerprofile in Österreich. Das heißt, es ist fast ein Achtel der österreichischen Bevölkerung irgendwo im Internet auf der Suche nach der Liebe. Und es gibt eine ganz schöne Bandbreite an Formen von Liebe, die man finden kann im Internet. Das geht von einer festen Partnerschaft über reinen Sex bis zu Swinger-Treffs, über ganz spezielle Angebote für Singlebörsen, für Metzger, für Christen, für Satanisten, für Tierfreunde, für jede mögliche Vorliebe, die man sich vorstellen kann. Natürlich auch für jedes Alter, für jede sexuelle Orientierung. Genau. Und wir haben uns damit beschäftigt, was dieser Wechsel der Partnersuche vom realen Leben in den virtuellen Raum mit unserem Partnerverhalten, der Partnersuche, der Partnerwahl macht.
Clara, was macht dieses Mega-Phänomen, kurz gefragt, mit unserer Partnerwahl und mit unserem Paarungsverhalten?
Also die einen sagen, es ist eine Ökonomisierung der Liebe. Das bedeutet, dass Dinge, die früher als privat und intim gegolten haben, wie Sexualität und Partnerschaft, immer mehr ins Öffentliche gerückt werden und sozusagen eine marktförmige Größe werden, mit der man Umsatz machen kann. Der Online-Dating-Markt in Österreich hat 2018 19 Millionen Dollar Umsatz gemacht und der weltweite Marktführer Match Group 2018 632 Millionen Dollar. Also das ist ein sehr umsatzstarker Markt. Die einen sagen, das bedeutet eben, dass ein Bereich vom Markt erobert wird, der davor nicht dazugehört hat. Die anderen sagen, das bedeutet nicht nur eine Ökonomisierung, sondern vor allem auch eine Ausdifferenzierung der Möglichkeiten. Und davon profitieren vor allem die Leute, die halt am Rande der Gesellschaft sind und wenige Möglichkeiten haben, einen Partner zu finden.
Lässt sich sagen, ob die Menschen im Internet ihre Liebe bzw. ihre Lebensabschnittspartnerinnen finden oder ob sie dort zu suchen beginnen und mit der Suche niemals aufhören?
Ich würde sagen ja und nein. Also es gibt diesen Trend zum Langzeitsingle, also dass die Leute länger Single sind. Ob das jetzt was mit dem Internet zu tun hat, kann man so nicht sagen, sondern ist vielleicht auch ein bisschen gesamtgesellschaftlich, dass einfach Beziehungen instabiler werden, dass sich mehr Leute scheiden lassen, dass man nicht unbedingt mit der ersten Person, mit der man eine Beziehung hat, verheiratet ist. Andererseits kann man aber schon auch sagen, dass das Internet auch vielen Leuten hilft, Partner zu suchen, die es sonst vielleicht nicht schaffen würden.
Ergibt sich als Resultat eine andere gesellschaftliche Durchmischung, weil man jetzt nicht mehr nur sozusagen im Freundeskreis oder in der Bar, bei einer Party, beim Ausgehen jemanden kennenlernt und es dort eher wahrscheinlich ist, dass es sozioökonomisch gesehen Menschen sind, die einem ähneln. Gibt es eine neue Durchmischung durch das Netz?
Es gibt dazu tatsächlich interessante Gedanken von Ökonomen, die sich auch mit der Liebe beschäftigen, unter anderem einen Assistenzprofessoren auf der Uni Wien, mit dem wir uns auch unterhalten haben.
Wie heißt der?
Marc Gogny ist sein Name und seine Studenten nennen ihn auch den Ökonomen der Liebe. Der beschäftigt sich genau damit, was die Auswirkungen für die Gesellschaft sind von Matching-Verhalten auf Online-Dating-Seiten. Es gibt dazu verschiedene Studien, die mehr oder weniger zeigen, dass es eine große Auswirkung auf die Vermögensverteilung in unserer Gesellschaft hat, wie wir unsere Partner wählen. Nämlich gibt es auch bei Online-Dating-Seiten verschiedene Zugangsbeschränkungen oder Portale für bestimmtes Klientel, speziell für Akademiker zum Beispiel. Und das führt natürlich dazu, dass in Verbindung mit den Algorithmen, die auch Menschen zusammenbringen, die sich auf eine gewisse Art und Weise ähnlich sind, sich vor allem ähnliche Leute zusammenkommen. Und das führt dann dazu, dass wenn nur Akademiker treffen und daten und im Endeffekt dann heiraten, dass sich das auf die Vermögensverteilung auswirkt.
Clara, du hast vorhin gesagt, vor allem für Minderheiten ändert sich sehr, sehr viel über Online-Dating. Was genau?
Also besonders, wenn ich jemand bin, der aufgrund des Umfelds, in dem er wohnt oder vielleicht auch aufgrund Einschränkungen nicht so viel Zugang dazu hat, einen Partner zu finden. Wenn ich zum Beispiel ein Mensch mit Behinderung bin, der vielleicht gar nicht selbstständig außer Haus gehen kann ohne Assistenz, bietet das für mich natürlich große neue Möglichkeiten. Andererseits muss man aber schon noch dazu sagen, dass die Ungleichheit dadurch nicht unbedingt geringer wird, sondern sie wird anders verteilt. Also das Internet ist ja auch etwas, das ich benutzen können muss. Wenn ich jemand bin, der das kann, also wenn ich zum Beispiel ein junger Mensch mit Behinderung bin, habe ich vermutlich bessere Chancen als ein 75-Jähriger, der hat dazu sehr wenig Zugang. Das bedeutet, die Ungleichheit wird ein bisschen neu geordnet, aber ob sie weniger wird oder nicht, das kann man diskutieren.
Letztlich handelt es sich dabei um eine neue Kulturtechnik, die man sich aneignen muss, die man sich aneignen kann. Ihr habt doch Menschen getroffen, die das sehr professionell betreiben, dieses Online-Dating. Was lernt man von denen über diese Kulturtechnik?
Also es kommt sehr darauf an, wo man unterwegs ist. Also zum Beispiel auf Grindr, das ist ein Portal für vor allem Schwule. Da kommt es auf ganz andere Dinge an als auf Parship, wo ich irgendwie charmant sein muss und mir eine interessante Eingangsfrage ausdenken muss, vor allem als Mann. Also die Männer stehen irgendwie unter mehr Druck. Ist es auf Grindr dann zum Beispiel sehr so, da ist es irgendwie wichtig, was für ein Foto ich hochlade. Und dann schreibt man meistens nur, hey, was willst du? Und antwortet sehr direkt darauf und muss sich jetzt nicht viel Mühe geben, irgendwie den charmanten Mann raushängen zu lassen. Auf Tinder würde ich sagen, es ist auch super wichtig, dass man irgendwie, also wenn man erfolgreich sein will, dass man originell ist. Also es geht voll viel darum, aufzufallen und irgendwie jemanden bei Laune zu halten fast. Vor allem für die Männer und die Mädels oder Frauen erleben das sehr anders und haben uns teilweise auch davon erzählt, dass sie diese Portale richtig langweilen und dass es eben tatsächlich wichtig ist, dass jemand sie ein bisschen da rausreißt. Also es ist ein sehr starker Wettbewerb, würde ich sagen. Und es ist wichtig, damit achtsam umzugehen. Also ich glaube schon, dass man sehr stark darauf achten muss, was das mit einem macht, so einem Portal ausgesetzt zu sein.
Die alte neue Weisheit mit dem Internet.
In der Medientheorie gibt es ja diesen berühmten Spruch, the medium is the message, wo es darum geht, zu zeigen, dass ein Medium die Botschaft immer auch verändert. Und da haben wir auch mit einer Soziologin aus Hamburg gesprochen, Luise Heinz, die erzählt hat, dass man natürlich bedenken muss, dass Liebe auch immer ein mediales Konstrukt ist und wir sind jetzt in einem anderen Medium unterwegs und das verändert nicht nur für Leute, die auf Online-Dating-Portalen unterwegs sind, also nicht nur für ein Achtel der Österreicher, sondern für alle Österreicher, das, was wir unter Liebe verstehen und auch die Art, wie wir Beziehungen führen. Weil wir führen die jetzt unweigerlich oder fast alle auch über das Internet. Also WhatsApp weiß, wann ich mich mit meinem Freund streite, WhatsApp weiß, wer meine Freunde sind, Facebook kennt, selbst wenn ich nicht einen Beziehungsstatus angebe, die Leute, mit denen ich in Kontakt stehe und die Dinge, die ich mag. Und das bedeutet, dass auch verändert wird, was Liebe ist. Einfach nur dadurch, dass es das Internet gibt und wir es verwenden.
Habt ihr in den Untiefen des Internets eine Antwort darauf gefunden, was das denn nun ist, die Liebe?
Ich würde sagen, dass die Liebe das bleibt, was sie war, immer, also sozusagen immer noch unfassbar abstrakt ist und ein Wort, das wir halt für etwas verwenden, von dem niemand so genau weiß, was es ist. Und das verändert das Internet jetzt nicht unbedingt. Es verändert vielleicht, was wir unter dem Wort verstehen, aber es ist jetzt keine eindeutige Definition von dem Wort, würde ich sagen.
Die Spitze des Eisbergs dieses Themas haben wir jetzt gemeinsam poliert. Ein größeres Stück dieses Eisbergs habt ihr recherchiert und geschrieben für die Ausgabe. Im aktuellen Datum kann man es lesen. Ich danke euch dafür. Ich danke euch fürs Kommen und für eure Zeit.
Danke.
Danke, tschüss.
Alles Liebe.
Das Heft.
Selbstverständlich geht es in der aktuellen Datumausgabe nicht nur über das Internet und die Liebe. Es geht auch um viele andere Themen. Ich darf begrüßen bei mir die Chefin vom Dienst, Sarah Kleiner.
Hallo Stefan.
Hallihallo. Sarah, wir haben unter anderem eine internationale Recherche angestellt zum Thema das grüne Fliegen.
Genau, unsere Autorin Alicia Prager ist nach Slowenien gefahren und hat sich unter anderem dort umgeschaut und versucht herauszufinden, wo sich die Flugwirtschaft hinbewegt. Sie ist in ihrer Recherche dann auf Algenbiomasse gestoßen, auf Kerosinsteuern, darauf, dass Norwegen bis 2040 den Flugbetrieb auf elektrische Flieger umstellen möchte. Also sie hat sich genau angesehen, welche Alternativen es gibt, um den Flugverkehr umweltfreundlicher zu machen.
Wir haben im Heft ein Gespräch mit Herrn Zenz, der die Weltöffentlichkeit auf was ganz, ganz Erschütterndes aufmerksam gemacht hat.
Meine Kollegin, die Franziska Tschinderle, hat in einem Interview mit dem erwähnten Adrian Zenz in Erfahrung gebracht, dass in China 1 Million Menschen, die der Minderheit der Uiguren angehören, in Lager gesperrt sind und dort von der chinesischen Regierung eine kommunistische Kopfwäsche bekommen und umerzogen werden. Ihre Religionsausübung wurde ihnen innerhalb der letzten Jahre und Jahrzehnte immer schlimmer untersagt. Also es ist inzwischen verboten, einen Kopftuch zu tragen. Es ist verboten, einen Gebetsteppich zu besitzen. Es ist verboten, einen Koran zu besitzen, auch wenn er von der Regierung übersetzt wurde. Also da findet gerade eine starke Kriminalisierung einer ganzen Minderheit und einer Religion statt.
Dann hat uns beide in der Redaktion an einem Abend ein Mensch besucht, über dessen Namen wir nicht sprechen dürfen und den wir nicht fotografieren durften. Was war da los?
Also wir durften ihn fotografieren, zum Schluss doch, Gott sei Dank mit einer Maske allerdings, denn dieser Mitbegründer, Mitbegründerin von FPÖ Fails will anonym bleiben. FPÖ Fails ist vielen bekannt, die auf Facebook oder Twitter unterwegs sind. Die Seite und ihre Macher posten und decken quasi die Lügen und Unwahrheiten oder die rechte Hetze von FPÖ-Politikern, Funktionären als auch rechten Sympathisanten auf. Sie bewegen sich da online in geschlossenen Gruppen mit Fake-Profilen. Das sorgt auch für viel Kritik von FPÖ-Seite oder rechter Seite. Und beobachten dort zum Beispiel auch Radikalisierungen, wie man sie beim Christchurch-Attentäter vielleicht beobachten konnte. Also die haben da jetzt einen sehr umfassenden Einblick in das rechte soziale Netzwerk.
Und dann traf ich die ehemalige Frau Landeshauptmann der Steiermark, Waltraud Glasnik, die seit 9 Jahren als Opferschutzanwältin tätig ist, um die Opfer des kirchlichen Missbrauchsskandals zu betreuen. Und da hören wir kurz hinein.
Mein Frau Sommer hat mich gefragt, wenn ich einen Journalist fragen würde, aber jeder aufhören würde, oder? Was ich sagen würde. Habe ich gesagt, ich würde sagen, sie soll ihn fragen, ob sie ihm geschadet hat. Er hat natürlich eine gekriegt. Oder zwei haben wir eine gekriegt. Ich meine, das...
Sie sagen wieder eine andere Zeit.
War er auch?
Außerdem war es ja kein...
Selbstverständlich sprachen wir nicht nur über flotte Tätschen für ihre eigenen Kinder, sondern über die Arbeit mit Opfern, über Täterarbeit und die Prävention. All das finden Sie in der aktuellen Datumausgabe und die wiederum finden Sie österreichweit im Zeitschriftenhandel oder auf www.datum.at/abo. Dort können Sie sich auch ein gratis Exemplar bestellen. Unsere Erfahrung, nach 3-4 Minuten wissen Sie genau, ob das was für Sie ist, und im Zweifel ist es das.
Auf der Werkbank.
Kurz hineingehört in das Interview mit Frau Waltraud Klasnik, und das hat uns doch beschäftigt und nicht nur uns, es wurde österreichweit in zahlreichen Medien zitiert, und zwar dieser eine Satz quasi, ich zitiere frei, ja, freilich haben meine Kinder, habe ich meine Kinder geohrfeigt, es war aber keine Gewalt, das waren flotte Tätschen.
Diese Aussage von Waltraud Klasnik hat zu vielen Medienberichten geführt, unter anderem auch zu Rücktrittsforderungen. Da gesagt wird, dass eine Person, die in ihrer Position ist, die Opferarbeit betreibt mit Opfern des kirchlichen Missbrauchs, nicht selbst ihre Kinder schlagen kann und das dann quasi ohne Reue in einem Interview erwähnen kann. Was hat dafür gesprochen, dass man diesen Satz dann wirklich ins Interview reinschreibt? Würdest du auch sagen, sie muss zurücktreten wegen so einem Sager?
Es war abzusehen, dass das thematisiert wird. Dass es so hoch geht, war wohl nicht abzusehen. Wir hatten, du erinnerst dich, ausführliche Diskussion, wie wir damit umgehen sollen. Sollen wir draufdrücken? Sollen wir eine OTS machen, eine Presseaussendung? Sollen wir quasi eskalieren bzw. skandalisieren? Bis hin zu, es gab auch die Stimme, wir sollten das sogar aus diesem Interview rausnehmen. Es war ein unautorisiertes Interview, das bedeutet, es war keine Autorisierung vereinbart. Während sie das gesagt hat, hat der Pressesprecher quasi eingegriffen und sie hat ihm dann gesagt, na, ich sag das jetzt schon. Also das war, ich hatte das Gefühl beim Gespräch, sie will das jetzt auch erzählen, war selbst überrascht davon. Warum haben wir es letztlich reingenommen? Warum haben wir auch am Cover die flotten Tätschen sozusagen erwähnt oder zitiert? Wegen ihres Amtes, wegen ihrer Funktion. Sie ist seit 9 Jahren die Opferschutzanwältin, und jetzt kann man argumentieren, naja, das hat ja nichts mit ihrer Arbeit zu tun, wenn sie vor 40 Jahren ihre Kinder geohrfeigt hat. Aber es geht in dem Interview ebenso wie in ihrer Arbeit um Gewalt an Kindern. Und jetzt erzählt sie in einem Gespräch, wie sie ihren Kindern sozusagen Gewalt in, ja, womöglich milderer Form angetan hat. Aber nicht nur das tut sie, sondern sie sagt da, naja, das war ja gar keine Gewalt, das waren flotte Tätschen. Und relativiert sozusagen, beziehungsweise eröffnet da die Diskussion, was ist Gewalt? Gibt's die gesunde Watschen? Gibt's die flotte Tätschen überhaupt? Wie steht man 30, 40 Jahre später dazu? Deshalb haben wir uns entschieden, das ins Interview reinzunehmen und es auch entsprechend auszuschildern, sowohl im Heft als auch online.
Während dieser Debatte in der Redaktion ist unter anderem das Argument gekommen, dass ein Journalist auch irgendwie die Verpflichtung oder die Verantwortung hat, den Interviewten oder den Dargestellten vor sich selbst zu schützen, wenn er Dinge von sich gibt, die in der Öffentlichkeit zu Problemen, zu Konsequenzen führen können. Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso. Da sehe ich einerseits bei Menschen, die keine Erfahrung haben mit Umgang beispielsweise mit Öffentlichkeit oder mit ihren Agenten, mit den Journalistinnen und Journalisten, aber andererseits auch mit Menschen, die gerade nicht gewahr ihrer geistigen Kräfte sind aufgrund von Alkoholeinfluss oder so. Da braucht man nicht alles, was außerbrabbeln, direkt in die Öffentlichkeit tragen. Bei der Frau Klasnik, die eine der wahrscheinlich gewieftesten mit allen Weihwassern gewaschenen Politikerin ist, die es in Österreich gab. Sie war 9 Jahre lang nicht nur ÖVP-Landeshauptmann, auf diesem Begriff besteht sie, sondern sie war auch eine nahe Vertraute von Wolfgang Schüssel, hat Schwarz-Blau mit eingefädelt, ist seit 9 Jahren in dieser Position und auch in vielen anderen. Kurzum, das ist ein PR-Profi und in der Situation des Gesprächs war sehr eindeutig, dass sie ihren Pressesprecher, der gerade überlegt oder beginnt zu intervenieren, zurückpfeift. Bei Frau Klasnik hatte ich nicht das Gefühl, dass man sie vor sich selber beschützen muss. Es ist ein interessanter Aspekt mit Vor- wie Nachteilen, wenn so ein Sager dabei ist. Ne? Dieses Interview hat eine Stunde, 1,5 Stunden gedauert. Wir haben 6 Seiten dazu im Blatt. Wir sprechen hier über sehr viele Themen, über sehr wichtige Themen. Himmel, wie war das möglich? Dieser monströse Skandal. Wie macht man eine Opferarbeit? Wie geht man mit den Täter um? Wie kann man Prävention aufstellen? Ne? Und jetzt ist es schön, dass sozusagen dieser eine Sager Aufmerksamkeit für das gesamte Thema und für das Interview besorgt, denn tatsächlich waren unsere Zugriffszahlen enorm und wir wurden irgendwie österreichweit zitiert. Und gleichwohl ist es eindeutig eine Schattenseite, dass so ein Gespräch über so ein wichtiges Thema dann verkürzt wird auf diese eine Aussage.
Schön fand ich auch, dass man beobachten konnte, dass diese vielleicht aus einer Unbedachtheit heraus getätigte Aussage dazu führt, dass auch Familien verstärkt über das sprechen. Ist Attention Gewalt? Kann ich Attention meinen Eltern vorwerfen? Es ist auf jeden Fall ein Thema, das gerade jetzt mit einem Generationswechsel doch wichtig ist und doch wichtig ist, in Familien besprochen zu werden.
Attention hin und her. Das Interview ist empfehlenswert. Es findet sich in der aktuellen Datumausgabe.
Über den Tellerrand.
Im aktuellen Datum sehen wir einen Fotoessay mit dem Titel Krim und Frieden. Seit 5 Jahren gehört die Krim nicht mehr zur Ukraine, sondern zu Russland. Ich darf bei uns begrüßen unsere langjährige Autorin Simone Brunner.
Hallo Stefan.
Hallo Simone, neben anderem bist du eine Ukraine-Spezialistin, bist regelmäßig dort, warst vergangene Woche dort, wirst kommende Woche wieder hinfahren. Wir sehen dort, wir erleben im 6. Jahr einen Krieg im Donbass, im Osten der Ukraine und derzeit erleben wir einen Wahlkampf um das Präsidentenamt. Der erste Wahldurchgang hat bereits stattgefunden, 2 sind übergeblieben. Den einen kennen wir ein wenig, das ist der Schoko-Oligarch Poroschenko. Aber der andere, der ist neu, zumindest für uns, und irgendwie spannend bzw. komisch, das ist der Herr Selenskyj. Wer ist das, der da gegen Poroschenko antritt in der Stichwahl?
Also Wladimir Selenskyj ist ein Fernsehkomiker schon seit vielen Jahren. Also die Ukrainer kennen ihn vor allem aus seiner Rolle als ein TV-Präsident. Seit 2015 spielt er die Hauptrolle in einer Art Polit-Satire.
Und er spielt im ukrainischen Fernsehen den ukrainischen Präsidenten?
Genau.
Und jetzt will er es werden?
Jetzt will er es in der Wirklichkeit werden. Also seitdem diese Serie läuft, seit 2015, also man muss da sagen, in dieser TV-Serie ist ein Geschichtslehrer, der gefilmt wird, als er über die ukrainischen Verhältnisse schimpft und seine Schüler laden das im Internet hoch und er wird dann plötzlich zum Präsidenten gewählt. Das ist der Plot. Also das ist seine Figur, die er spielt in dieser Fernsehserie. Und diese Fernsehserie ist ein wahnsinnig großer Erfolg. Also eine der populärsten TV-Serien der Ukraine. Sluga Naroda, das heißt der Diener des Volkes. Mhm. Also dieser angesprochene Geschichtslehrer ist eben der Diener des Volkes. Und seit seit es diese Serie gibt, gab es immer wieder Spekulationen, ob er nicht wirklich auch kandidieren könnte für das Präsidentenamt. Und siehe da, also am Silvesterabend, also jetzt vor etwas mehr als 3 Monaten, hat er seine Kandidatur bekannt gegeben.
Wie legt er in diesen 3 Monaten seine Rolle, jetzt nicht als Präsident, aber als Mitbewerber um das Präsidentenamt an?
Also das ist sehr spannend und sehr ungewöhnlich. Also er macht eigentlich gar nichts, was die anderen Kandidaten machen oder was andere Kandidaten bei Wahlen machen. Er organisiert keine Wahlkampfveranstaltungen, er spricht eigentlich kaum mit Journalisten. Er ist eigentlich immer nur noch diese Rolle aus der TV-Serie. Und wenige Tage vor der Wahl wurde die 3. Staffel ausgestrahlt, dieser TV-Serie. Also es ist so, als würde Fiktion und Realität irgendwie verschwimmen. Und er ist real nicht fassbar. Also man weiß sehr wenig über ihn, wofür er wirklich politisch steht. Er hat eigentlich kein wirkliches politisches Programm und spricht auch kaum mit Journalisten. Also er ist irgendwie ein sehr unbeschriebenes Blatt. Man kennt nur diese Kunstfigur. Aber wofür er wirklich steht, das wissen wir eigentlich nicht. Aber das scheint die Ukraine auch nicht zu stören.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aus der Distanz des interessierten, aber in der Sache eigentlich ununterrichteten Beobachters, ist das auf der einen Seite irgendwie sympathisch. Da kommt jetzt einer her, das ist ein Schauspieler und lustig ist er auch noch und jetzt möchte er diesen Schoko-Oligarchen wegkegeln. Auf der anderen Seite ist das aber, wie du sagst, das ist eigentlich die Fiktionalisierung der Politik. Das ist geradeaus etwas, das würden wir beispielsweise erleben, dass ein US-Amerikaner eine Fernsehshow hat und dann antritt ums Präsidentenamt, dann würden wir Hilfe schreien. Das heißt, auf der anderen Seite ist das eigentlich eine...
Ja, es ist eigentlich auch sehr unberechenbar. Und was noch dazu kommt, also es ist ja auch, es wird ja auch stark angezweifelt, aber wirklich diese Figur ist der Diener des Volkes, der Mann von nebenan, also der Typ von nebenan, der jetzt irgendwie mit der Korruption im Land aufräumt. Also seine Serie läuft auf einem TV-Sender des sehr mächtigen Oligarchen Ihor Kolomoyski. Und deswegen wird auch vermutet, dass dieser Oligarch auch hinter seiner Kandidatur steht, was natürlich jetzt nicht bewiesen werden kann. Aber es ist die Frage, ob er jetzt wirklich dieser sympathische und authentische Typ ist, der er natürlich in der Fernsehserie verkörpert. Aber viele Ukrainer nehmen ihm diese Rolle ab. Und ich finde, es sagt auch was darüber aus, wie enttäuscht die Ukrainer sind. Also 5 Jahre, also wir erinnern uns, vor 5 Jahren war diese Maidan-Revolution. Und damals gab es also große Hoffnungen, dass sich das Land verändert, dass die Korruption bekämpft wird. Und das ist unter seinem Gegner Poroschenko eben nicht passiert. Und viele Ukrainer sind eben so sauer, dass sie sogar bereit sind, also diese Kunstfigur zu wählen, eher noch als den Status quo.
Was sagen die Demoskopen, denen gegenüber wir wie immer skeptisch bis kritisch sein wollen?
Also
wer wird gewinnen?
Also ich glaube, dass der Sieg dem Selenskyj nicht mehr zu nehmen sein wird. Also er hat im ersten Wahlgang 30% gewonnen, also fast doppelt so viele Stimmen wie Poroschenko. Und wahrscheinlich werden auch diejenigen Wähler, die im ersten Wahlgang die anderen Kandidaten unterstützt haben, auch eher Selenskyj wählen als Poroschenko. Also Poroschenko ist einfach auch sehr unbeliebt. Und viele Ukrainer wollen Veränderung um jeden Preis. Also das ist irgendwie so die Atmosphäre, die derzeit herrscht.
Mit neuen Gesichtern.
Mit neuen Protagonisten.
Yes. Wir erleben jetzt im mittlerweile 6. Jahr einen Krieg im ukrainischen Donbass. Die Berichterstattung hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Du bist regelmäßig dort, auch im Frontgebiet. Schilder uns bitte, soweit dir das möglich ist, am Frühjahr 2019, wenn wir sagen, es gibt Krieg in der Ukraine, wie stellen wir uns das vor? Was geschieht dort?
Also das ist eine Frontlinie, die ist 500 Kilometer lang, also zwischen der ukrainischen Armee und den sogenannten pro-russischen Separatisten, die aber stark von Russland natürlich unterstützt werden. Es gibt Gefechte jeden Tag, also meistens nachts, aber es ist eine Art Stellungskrieg. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da jetzt irgendwie Frontverläufe wechseln, sondern es ist eben diese mehr oder weniger fixe Frontlinie, an der ständig geschossen wird. Mittlerweile sind es schon 13.000 Tote, die der Krieg gefordert hat, laut UN-Angaben. Natürlich ist es jetzt nicht mehr in der Intensität so, wie es 2014 und 2015 war, eben dass es also Frontbewegungen gab, aber es ist eine Art Stellungskrieg in Europa, der ständig weitergeht. ohne irgendwie Aussicht auf eine Lösung.
Das wäre meine Schlussfrage. Wenn wir uns hinwenden nach Moskau oder nach Washington, nach Brüssel oder jetzt nach Kiew mit der Wahl, gibt es irgendwelche Hoffnung darauf, dass das Morden und das Sterben bald aufhören wird?
Also von der politischen Seite ist es sehr schwierig. Also es gibt dieses Minsker Friedensabkommen, das ja 2015 geschlossen wurde. Das sieht 13 Punkte vor, wie man den Krieg befrieden könnte. Und da ist kein einziger bis heute umgesetzt. Also politisch ist es sehr schwierig. Und ich denke, das Problem ist auch, dass eben, wie du angesprochen hast, Moskau. Moskau bekennt sich zu diesem Konflikt ja überhaupt nicht. Also offiziell ist es ja nur ein Krieg auf dem ukrainischen Territorium natürlich, aber ohne direkte Beteiligung Russlands. Und da ist es also immer auch schwierig, also mit Russland zu verhandeln beziehungsweise da eine politische Lösung zu finden. Wo ich aber finde, dass es positiv ist, ist immer, wenn ich im Kriegsgebiet bin, ich erstaunt bin, wie wenig ideologisiert die Leute sind vor Ort. Also für die ist es jetzt mittlerweile auch nicht meine Frage, möchte ich jetzt eher zu Russland gehören oder zur Ukraine, sondern die wollen einfach, dass der Krieg aufhört. Und es ist ja auch kein Konflikt, der jetzt entlang von ethnischen Grenzen verläuft oder religiösen Grenzen. Also unlängst habe ich gesprochen mit einem Kollegen über den Nordirland-Konflikt, der ja jahrzehntelang, jahrhundertelang eigentlich zwischen Glaubensrichtungen verläuft. Das ist ja in der Ukraine nicht der Fall. Das ist eigentlich nur ein diffuses geopolitisches Zugehörigkeitsgefühl, ob es eher Moskau ist oder Kiew oder die EU. Und deswegen glaube ich, dass das auf einer persönlichen Ebene eigentlich nicht so schwer wäre, eine Lösung zu finden.
Das klingt so hoffnungsfroh, wie es irgendwie aussichtslos klingt.
Genau, aber es ist zumindest kein so erbitterter Konflikt wie in anderen Regionen.
Simone, für deine wertvollen Einschätzungen hab herzlichen Dank.
Danke.
Die Ausgabe.
Einmal im Monat, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, laden wir zu uns in die Redaktion ein zur sogenannten Datum-Ausgabe, wo es nicht nur selbige druckfrisch zu lesen gibt, sondern es gibt Wein, Wasser, inspirierende Gespräche und vor allem ein Gespräch, das im Bestfall inspirierend ist. Diesmal hatten wir zu Gast den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Wir hören mal rein.
Was bringen Sie mit, wo Sie sagen, das ist ein Talent, das ist eine Stärke?
Naja, ich glaube, das, was viele Menschen nicht so sehen, ist, dass zur Politik vor allem viel Fleiß gehört, ja. Und ich persönlich glaube nicht an so die Genialität von Menschen, generell nicht, gilt auch für andere Berufsgruppen, sondern ich glaube, das meiste, 90% ist Schweiß und 10% ist vielleicht Talent. Also von daher ist es gerade in der Politik so, dass man viele Möglichkeiten hat, wenn man eine Funktion ausüben will, sich darauf vorzubereiten. Man muss nur bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und auch bereit sein, Zeit, Kraft, Energie einzusetzen.
Das ganze Gespräch lesen Sie in wenigen Tagen in schriftlicher Form auf datum.at. Sollten Sie Lust haben, bei einer der kommenden Ausgaben dabei zu sein, mit Begleitung oder ohne, schreiben Sie uns an kosmos@datum.at.
Gesellschaft im Spiegel.
Die Frau Gottes lautet der Titel eines Artikels in der aktuellen Datum-Ausgabe, den Manuela Tomic verfasst hat. Hallo Manuela.
Hallo Stefan.
Du porträtierst, du schreibst da über eine Frau, nämlich die Frau Meyer Lumetzberger, die etwas tut, das sie eigentlich nicht tun darf.
Genau so ist es. Christina Meyer-Lumetzberger ist römisch-katholische Bischöfin. Sie lebt in Oberösterreich in der Gemeinde Pettenbach. Und sie führt Messen durch, sie tauft Kinder, sie traut Paare. Also sie macht all das, was sozusagen ihre männlichen Kollegen machen, nur eben außerhalb der kirchlichen Institution, weil es ihr natürlich als Frau nicht erlaubt ist, dieses Weiheamt des Bischofs oder der Bischöfin durchzuführen sozusagen. Und sie wurde eben auch von der katholischen Kirche deshalb exkommuniziert, schon vor Jahren, macht aber trotzdem weiter, lässt sich davon nicht einschüchtern.
Wie stelle ich mir das vor? Diese Frau hat irgendwann diesen Ruf Gottes aus dem Busch gehört und hat gesagt, auch ich als Frau darf da ordinieren. Und dann hat sie sich weihen lassen. Oder von wem wurde sie geweiht?
Genau, also Christine Meyer-Lumitzberger ist deshalb eben eine wichtige Figur, die ich eben deshalb auch porträtiert habe, weil sie eigentlich eine der ersten war, die sich, und das war 2002, die sich eben zur Priesterin hat weihen lassen in einer sehr interessanten Aktion, nämlich auf einem Schiff, sozusagen auf einem fahrenden Schiff. Das wurde begleitet von Medien. Das war eine Riesenprovokation. Das war ein Riesenaufreger. Da hat sie sich mit 6 anderen Frauen von einem Bischof eben weihen lassen zu Priesterinnen. Und das war natürlich, das ging durch alle Medien. Das war österreichweit die erste Aktion sozusagen, die so war. Und darauf wurden eben alle exkommuniziert, alle 7 Frauen. Auch der Bischof, der argentinische, wurde auch exkommuniziert.
Du sagst, die ordiniert in einem österreichischen Dorf mit 3-4 Silben. Die tauft Kinder, die traut Paare. Wie stelle ich mir das vor? Die wird ja das in der Kirche nicht tun. Tut die das dann in einem Wohnzimmer oder in einem Heustadel?
Ja, sie hat auch erzählt, dass sie letztens auch in einem Gasthaus eine Messe durchgeführt hat, sozusagen. Sie sagt, sie geht dorthin, wo die Menschen sind. Sie hat eben da ein bisschen eine andere Definition. Sie möchte zu den Menschen. Sie möchte auch zu den Menschen, die sich vielleicht in der Kirche, also in dem Haus der Kirche, nicht wohlfühlen oder nicht mehr abgeholt fühlen. Ist auch sehr schön, sie tauft zum Beispiel Kinder in der Natur, also da gibt es eben auch so Bächlein, da hat sie mir auch erzählt, da ist auch wieder eine Taufe, Hochzeiten sowieso. Da wird sie durchaus angefragt. Letztens hat sie erzählt, war auch eine Hochzeit von 2 Frauen, die unbedingt eine weibliche Person wollten, die sie sozusagen traut. Und da gibt es durchaus sehr viel Spielraum.
Jetzt ist sie nicht die einzige Frau weltweit, die das tut. Sie ist Teil einer Bewegung, wenn man es so nennen will. Was ist das für eine Bewegung und kommt da auch gerade in die Sache, in die Frage des Frauenpriestertums Bewegung?
Es gibt weltweit eben mehr als 300 Frauen, die sich als Priesterinnen oder Bischöfinnen engagieren oder die eben als solche wirken. Das ist mittlerweile eine stark wachsende Gemeinschaft und sie sind super vernetzt. Das sind alles römisch-katholische Reformerinnen, die meisten davon natürlich exkommuniziert oder alle, wenn man so will. Aber sie organisieren sich sehr professionell, sie halten riesige Kongresse ab. Priesteramt ist ein heiß diskutiertes Thema in der Kirche. Und es war jetzt sehr lange so ein bisschen auf Eis gelegt. Das hatte eben den Grund, dass der ehemalige Papst Johannes Paul II. Ein Schreiben verfasst hat, wo er gesagt hat, wir fassen das Thema nicht mehr an. Das ist sozusagen, er ist zum Entschluss gekommen, das Frauenpriestertum wird es nicht geben und alle sollen sich für ein für alle Mal daran halten.
Ändert der argentinische Agent Gottes daran irgendetwas? Also der neue Papst, Verzeihung.
Ja, es gibt auf jeden Fall Hoffnung, dass sich eben mit Papst Franziskus das Thema ein bisschen geöffnet wird. Ich sage, es ist eine sehr leise Hoffnung, weil natürlich alle wissen, in der Kirche tut sich so schnell jetzt nichts. Dennoch hat eben Papst Franziskus 2016 eine Studienkommission eingerichtet aus 12 Theologen, die sich mit der Frage des Frauendiakonats befassen sollen, also dem niedrigsten Weiheamt in der Kirche, und ob man das für Frauen öffnen sollte. Und dieser Bericht liegt nun vor. Man darf aber nicht vergessen, sie haben nicht entschieden, ob das jetzt kommen soll oder nicht.
Sie haben eine Empfehlung abgegeben, genau. Die Männer darüber, was die Frauen dürfen sollen oder nicht.
Genau, und das Spannende ist, der Bericht liegt jetzt schon etwas länger vor, wurde aber noch nicht veröffentlicht. Jetzt warten natürlich alle darauf, weil sollte sich da etwas tun, wäre das wirklich ein riesiger Schritt. Also das wäre wirklich revolutionär.
Wir haben vorher am Rande über den sogenannten kirchlichen Missbrauchsskandal gesprochen. Da gibt es immer wieder das Argument, wenn man über die Gründe und Strukturen dahinter spricht, dass Zölibat abzuschaffen oder mag es den Zölibat abzuschaffen heißen. Ist auch das Frauenpriestertum, wird das auch als Argument hier gebracht, dass wenn sich die Kirche beispielsweise für ordinierende Frauen öffnet, dass solche Missbrauchsfälle in Zukunft eher unwahrscheinlicher werden?
Ja, das ist schon eines der wichtigsten Argumente. Und das ist auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Man muss auch sagen, diese Forderungen für ein Frauenpriestertum gehen Hand in Hand mit diesen Missbrauchsskandalen, weil sie sich daraus entwickelt haben.
Manuela, vielen Dank für dein Dasein, vielen Dank für diese spannende, aufklärende Geschichte. Man liest sie im aktuellen Datum.
Vielen Dank, Stefan.
Die Wette.
Nun kommen wir gegen Ende der Sendung wie traditionell zur Wette. Diesmal drehen wir den Spieß allerdings um. Ich fordere Sie auf, mir und uns eine Wette anzubieten. Wie? Ganz einfach. Sie schreiben uns ein Mail an kosmos@datum.at und schlagen uns eine Wette vor. Von den Eingesendeten werden wir uns eine aussuchen. Der Wetteinsatz ist ein Datum-Jahresabo. Sollten Sie gewinnen, dann verschenken wir an eine Person Ihrer Wahl, die auch Sie selbst sein können, ein Jahresabo von Datum. Sollten wir gewinnen, dann tun eben Sie das. Sie schreiben uns an kosmos@datum.at. Ich freue mich auf Ihre verwegenen Vorschläge. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war es schon wieder mit der Aprilausgabe von Datum Kosmos. Heute sprachen wir über Liebe, Gott und die Ukraine. Zu diesen Themen wie vielen anderen finden Sie Recherchen in der aktuellen Ausgabe des Monatsmagazins Datum und das wiederum finden Sie im Zeitschriftenhandel oder Sie können es sich auch bestellen im Abonnement auf www.datum.at/Abo. Ich darf mich herzlich bedanken bei den Gästen von heute. Ich darf mich bedanken bei Peter Kollreider und seiner Audioagentur Hörwinkel für die Produktion unseres Podcasts. Und ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Stefan Apfel. Sie hörten den Podcast Datum Kosmos und wir hören, wir lesen voneinander auf der anderen Seite der Zeit.